Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel. Herzlich willkommen zum neuen Normalreport. Wir fangen an mit Tschechien und Slowakei. Die haben nämlich erstaunlich tiefe Corona-Zahlen. Man sagt in unterschiedlichen Analysen, das läge zu einem Teil natürlich an den sehr frühen Lockdown-Terminen, als die wirklich dann auch in ihre Ausnahmezustände gegangen sind, diese beiden Länder, und zwar schon ab 16. März. Und andererseits, so heißt es, gibt es auch eine erstaunliche Disziplin in diesen beiden Ländern. Und die Soziologen meinen jetzt, dass diese Disziplin daher rührt, dass es doch in diesen beiden ex-kommunistischen Ländern, wie wir wissen, einen grundsätzlichen Argwohn gegenüber der staatlichen Gesundheitsversorgung gibt und die Menschen selbst aber genau gewusst haben, dass Masken tragen und Abstand halten und zu Hause bleiben die richtigen Schutzmaßnahmen sind, und zwar egal, was die Regierung sagt, weil sie eben der Regierung in Sachen Gesundheit nicht vertraut. Das ist ungeheuer interessant, wenn man sich nämlich jetzt anschaut, was so im Rest der Welt an Vertrauen herrscht zwischen Bevölkerung und Regierung, was also die gesundheitspolitischen Reaktionen auf die Corona-Krise angeht. Wir werden am Ende des Podcasts noch ein wenig darüber sprechen. Da gibt es ein paar gar seltsame Ausritte und nicht schwer zu erraten, von wem. Der Donald hat wieder zugeschlagen. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Doch dazu später. Also, die Tschechen und die Slowaken vertrauen ihrer Gesundheitspolitik nicht und deswegen haben sie ihre Gesundheit in die eigenen Hände genommen bzw. ihre Maßnahmen bestimmt. Masken tragen, Abstand halten und zu Hause bleiben. Deshalb haben sie die niedrigen Quoten und das ist insofern ja doch hochinteressant, als es ja in Schweden, ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil es mich so fasziniert, es ja komplett umgekehrt ist, zumindest was das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung angeht. Dort sagen nämlich die Menschen, dass sie ihre Regierung sehr wohl vertrauen, was die Maßnahmen und die Anordnungen betrifft und deshalb mit großer Freude freiwillig Abstand halten, freiwillig zu Hause bleiben und freiwillig Masken tragen. Was es vielleicht, sage ich mal vorsichtig, den Schweden erlaubt hat, offen zu bleiben. Offene Schulen, offene Kindergärten, offene Läden, offene Kulturveranstaltungen. Wir werden sehen, die Kurve geht gerade wieder ein wenig hinauf, aber wir wissen ja alle, das kann sich innerhalb von Tagen ändern. Fest steht, es gibt immer noch diese Art von Wettbewerb zwischen der Herdenimmunitätsphilosophie der Schweden und unser aller, die wir eher auf Rückzug gepolt sind. Walter Scheidel ist der Mann aus Wien, ein Wirtschaftshistoriker, unterrichtet an der Stanford University und hat dort 2017 ein hochinteressantes Buch geschrieben mit dem Titel The Great Leveler. Er hat es natürlich, weil es auch im Universitätsverlag rausgekommen ist, auf Englisch geschrieben. Es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, heißt Nach dem Krieg sind alle gleich. Und in diesem Buch hat Herr Scheidel anhand vieler, vieler Statistiken aus drei Jahrtausenden herausgearbeitet, wie große Katastrophen, und zwar egal ob jetzt Krieg oder Naturkatastrophen, dafür gesorgt haben, dass es danach weniger soziale oder wirtschaftliche Ungleichheit gegeben hat. Eine erstaunliche Analyse, damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Ich habe es überflogen, ich muss sagen, ich habe es noch nicht gelesen, aber es scheint so, dass es nach den Katastrophen und immerhin drei Jahrtausende, er hat schon viele Daten zur Verfügung gehabt, so eine Art postkatastrophale Übereinstimmung gegeben haben muss, in der es, sagen wir mal, weniger um Klassenunterschiede als um Wiederaufbau ging, also weniger um Vorteile, mehr um Gemeinschaft. Und wir wissen natürlich auch aus der Geschichte, dass das meistens leider nicht lange anhält. Irgendwann sind dann doch die Verlockungen der Profite, des Wachstums, des Anders, des Besserseins wieder zu groß. Und man verlässt die Gemeinschaft und vergisst, was sie geleistet hat. Ich finde dieses Buch, ich sag's nochmal, Walter Scheidel, Nach dem Krieg sind wir alle gleich, gibt's bei Thalia, analysiert eine Situation aus einem Unglück heraus, die gut ist. Ja, eben diese postkatastrophale Übereinstimmung, wie ich es nenne. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Buch so vorkommt. Und da sind sich auch alle Soziologen gleich. Das war wohl auch so. Und ich finde, das passt super zum neuen Normalreport, denn vielleicht haben wir doch die Chance, diese, und ich sag's nochmal, weil es mir so gut gefällt, postkatastrophale Übereinstimmung zu verlängern. Oder sogar möglicherweise als neues Normal zu deklarieren. Das versuchen wir ja jeden Tag hier mit unserer Kommunikation. Ich bin mein Podcast, Sie, indem Sie darüber sprechen und vielleicht sogar mir schreiben, office@goebel.at, wie Sie über unsere Themen denken und was Sie gerne hinübernehmen möchten in die postkatastrophale Übereinstimmungsphase. Haha, ja, der Mann ist verliebt in einen Begriff, den er selbst geprägt hat. So eine Art Frankenstein-Ding geht jetzt ab. Schreiben Sie mir also office@goebel.at. Ich meine ja, dass wir nicht nur dürfen und können, sondern sollten ja dazu aufgerufen sind, jetzt dieses neue Normal miteinander zu deklarieren. Es wird sowieso kapieren, also und passieren. Was hindert uns? Geschichte schreibt sich nicht selber. Wäre übrigens auch interessant, nett. Und wieder ein Übergang. Wer definitiv Geschichte schreiben will, sind Meg and Harry, formerly known as Duke and Duchess of Sussex. Sie wissen schon, die Deroyalisierten, die sich von der britischen Presse, so sagen und schreiben sie, arg verfolgt gefühlt haben und dann sind sie abgehauen. Ja, tschüss gesagt, haben alles hinter sich gelassen, im Buckingham Palast gekündigt, Schlösser und Parks aufgegeben, Schlüssel abgegeben und sind vor den Paparazzi geflüchtet. Und zwar nach Los Angeles, wo es ja bekanntlich überhaupt gar keine Paparazzi gibt. Die Queen war bekanntlich not amused, aber du meine Güte, die hat schon ganz andere Geschichten miterlebt. Aber sie hat ihnen wohl die Apanage gekündigt. Ja? Jetzt müssen sie arbeiten für ihr neues Leben. Meg und Harry in L.A. Und das erste Produkt ist bereits im Anrauschen. Tä-tä-tä-tä. Und wer hätte es gedacht? Eine Enthüllungsbiografie, an der die beiden angeblich mitgearbeitet haben. Mit dem Titel Finding Freedom. Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Out in August. Ja, das Buch kommt also im August raus, zumindest in Amerika. Ich denke, es wird dort dann im Wochenrhythmus auch in Deutsch da sein. Weil wir wollen doch alle wissen, was ist da passiert? Warum diese herrliche Hochzeit und alle Suits-Darsteller waren da und multiracial und Peace, Love, Happiness. Es war super. Ja, und dann haben sie natürlich die bitteren Nebengeschmäcker eines royalen Lebens kennenlernen müssen. Aber du meine Güte, das ist doch nicht wie ein Unwetter vom Himmel gefallen, ohne dass man sie nicht auch gewarnt hätte. Man, erinnern wir uns doch nur an Harrys Mutter und diese ganze Tragödie vom ersten Date an, von der ersten Begegnung in diesem vermaledeiten Kindergarten irgendwo, wo sie, die Cinderella, auf ihren Prinz gewartet hat und inzwischen Kinder betreut hat, dieses großherzige Wesen, das sie ja wirklich war, Prinzessin Diana. Und natürlich war der Prinz angetan und hat sie zur Frau genommen. Ab da an ging's bergab. Weil, und das ist eben auch so etwas Menschliches dann wieder, der Mann schon längst vergeben war im Herzen, in seiner Seele, mit seiner ganzen inneren Welt, an seine Camilla, mit der er ja jetzt auch endlich glücklich ist. Warum das Leben oft so Umwege machen muss, hä? Komisch. Mir hat ein guter Lehrer und Freund in frühen Jahren meiner Karriere den Tipp gegeben, nachdem ich mich mal wieder darüber beschwert habe, dass ich diesen oder jenen Job nicht bekommen habe oder diese oder jene Rolle, sehr ungeduldig war, wie es halt so ist. Und der hat mir gesagt, weißt du, Alexander, wenn etwas nicht passiert, was du dir so sehr wünschst, dass es passiert, dann deswegen, damit der Platz frei bleibt für das, was passieren soll. Daran halte ich mich jetzt. Aber was den beiden passiert ist, ist natürlich die britische Presse mit ihrer Unerbittlichkeit und Fernstheit, die sind natürlich in die Privatpost und wir kennen das ja aus Prinz Charles' Affäre mit Camilla, während er mit Harrys Mutter verheiratet war, wo sein Privathandy angezapft wurde und wirklich suffisante, delikate Gespräche daraus gekommen sind, die wahrlich nicht für andere Ohren außer deren beiden, aber ach ja, komm, wollen wir das nicht wieder warm machen. Also wir haben es gewusst, alle haben es gewusst. Auch Meghan hat es gewusst, aber nein, sie ist empört. Ich sage ja, und dann höre ich auch schon auf zu tratschen, weil ich weiß ja, dass das auch im neuen Normal so sein wird. Dass wir ohne Klatsch und Tratsch nicht auskommen werden. Und die zwei haben doch gerade erst angefangen, uns zu versorgen. Also meine Theorie ist, dass Meghan, die Hollywood-Jungstar aufstrebende Schauspielerin, in die Harry sich ja schon bereits während der Serie unbekannterweise verliebt hat. Was ich auch als absoluter Fan der Serie Suits sehr gut nachvollziehen kann. Wie auch immer, die beiden wurden sich vorgestellt, was davon arrangiert war, will ich jetzt gar nicht wissen. Und es hat natürlich, wie kann es anders sein, gefunkt, bla bla bla, ding dong, die Glocken läuten, die beiden sind verheiratet und dann kommt der Wahnsinn. Und sie hat sich gesagt, so, ich kann jetzt dieses Tatütata, The Royals kommen, Spiel weiter mitspielen. Und das ist eine Rolle, die easy ist und bei der Gage ist das auch in Ordnung, aber mir fehlt die Herausforderung, die Innovation und die Sinnhaftigkeit, zumal ich mich mit meiner Schwägerin nicht gerade so gut verstehe, dass ich mit ihr zu zweit eine Wüstendurchquerung machen würde. Ja, das muss man ja auch mal sehen, dass da eine Unternehmenskultur im Buckingham Palast herrscht, die wahrscheinlich so alt ist wie die Bräuche und die Butler dort. Aber auf der anderen Seite hat Meghan Markle natürlich auch für sich befunden, in L.A., in Hollywood, in Amerika, da kenne ich mich aus. Da weiß ich genau, wie es geht. Und ich weiß auch, wie man King und Queen von Hollywood wird und in die obersten Kreise hineinkommt, um auch die besten Projekte zu bekommen. Einerseits und andererseits, wie natürlich die Kardashisierung unserer Gesellschaft ihrerseits dazu beigetragen hat, dass Menschen, die aus irgendwelchen Gründen prominent sind, ungeheure Summen umsetzen können, wenn sie es so geschickt machen wie die Kardashians. Und wir reden von Milliarden. Also daraufhin hat sie wahrscheinlich zu ihr Gatten gesagt, du, Harry, wir müssen reden. Und er, yes, dear. Und sie hat gesagt, hier, komm, lassen wir diesen Schwachsinn hier, diesen alten, abgestaubten. Die machen das schon, dein Bruder und die Seinige sind sowieso ganz geil drauf, Queen und King zu werden. Du weißt, ich bin nicht so drauf. Ja, und daher lass uns abziehen. Und nach L.A. gehen. Er hat gesagt, okay, super, da gehe ich mit. Das machen wir jetzt. Und jetzt sind sie dort und jetzt haben sie dieses Buch geschrieben mit dem Titel Finding Freedom. Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Out in August. Also Out in August ist nicht im Titel drin. Wir bleiben in den USA. Noch ein wenig Unterhaltung, wenn es recht ist. Wir sind zurück und in den USA. Statt der FEMA, F-E-M-A, der Federal Emergency Management Agency, also jene Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe, die in den USA seit jeher den Auftrag hat, schnell zu reagieren, wenngleich sie oft auch nicht so schnell reagieren, wie man es sich wünschen würde, was zum Beispiel New Orleans und diese Überflutungen, diese Stürme dort betroffen hat und so, da waren sie ziemlich in der Kritik. Man sollte meinen, dass sie sich erholt haben und eigentlich nur darauf warten, als Koordinationsstelle auf die nächste Katastrophe, um zu zeigen, wie fit sie jetzt sind, durften jetzt nicht reagieren auf diese Covid-19-Katastrophe. Und hier ist warum. Der Donald hat gemeint, er gibt seinem Schwiegersohn, das ist dieser Jared Kushner, der immer hinten so aus der zweiten Reihe reptilienmäßig vorlugt und aussieht wie ein geschminkter Toter, so ein Sheldon, aber ohne Schmäh, also eine seltsame Figur, sein Schwiegersohn. Und dem hat er jetzt den Auftrag gegeben, zu beweisen, dass er und die ganze Trump-Sippe besser sind als die Federal Emergency Management Agency. Und er soll das mal in die Hand nehmen. Und Jared ist los und hat sich ein Dutzend junger Menschen gesucht, die so aus dem Umkreis der politischen Kampagne der damaligen, jetzigen von Schwiegervater Trump sind. Junge Menschen in der Blüte ihrer jungen Jahre, aber schon zeugungsfähig. Und das zu Beweisende ist, dass eine Nation eben doch wie ein Unternehmen geführt werden kann und soll. Und diese Freiwilligen dann aus dem Wahlkampf haben dann festgestellt, dass ihr Auftrag jener ist, dass sie aus tausenden Hinweisen, die online eingetroffen waren, um eben diesem herrschenden Notstand an Schutzkleidung, Masken und Beatmungsgeräten, eigentlich wie überall, aber dort sehr krass und überraschend in den USA eben zu begegnen und da etwas zu machen, nämlich jene rauszusuchen, die am attraktivsten und am umsetzbarsten, wenn es dieses Wort denn gibt, erscheinen. Und aus diesem Konvolut der Vorschläge gab es dann zum Beispiel auch bevorzugte Freunde und Partner aus Donalds Dunstkreis. Man soll es wirklich nicht glauben. Die waren zu bevorzugen, die waren nach oben zu reihen und sie waren leicht zu erkennen, weil sie so eine Art digitalen Stempel hatten. VIP-Update steht da drauf und die waren automatisch in der Endausscheidung, wiewohl angeblich viel unnützes Zeug dabei war. Ja, und jetzt erzählt eben ein Whistleblower aus dem Weißen Haus, dass diese jungen Menschen, die diese doch schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen hatten, und zwar ohne jegliche Erfahrung mit Regierungsaufträgen und ohne medizinische Ausbildung, Klammer auf, Beatmungsgeräte, Klammer zu. Also dieses verdutzte Dutzend war natürlich heillos überfordert und ratlos. Ja? Und was rausgekommen ist, sagt ein anderer Beobachter aus dem inneren Kreis, war ein bürokratischer Kreislauf des Chaos. Warum erzähle ich das? Weil wir müssen aufpassen. So läuft es eben, wenn wir daran glauben, dass eine Nation wie ein Unternehmen geführt werden kann und dass es sich die Reichen und Mächtigen schon leisten können und auch dürfen, wenn sie ihresgleichen bevorzugen. Eben nicht. Das kann es nicht sein und deshalb wird es auch keinesfalls zum neuen Normal. Wir müssen natürlich auch mal über das Private reden. Wir reden also über das Private in der Corona-Krise, über Beziehungen, über Kommunikation. Also wer jetzt nicht kommunizieren kann miteinander, muss wirklich beten, dass er wenigstens Netflix hat. Aber auf der anderen Seite höre ich sehr viel Gutes, weil Menschen sich jetzt endlich wieder Zeit nehmen, nicht nur Zeit für die Familie mit den Kindern zu spielen, was ja schon Segen genug ist, für manche auch Fluch, aber das ist dann eben schon eine Situation, wo man ernsthaft nachdenken muss für das neue Normal danach. Aber sehr, sehr viele entdecken ihre Beziehungen wieder, ihre Ehemänner und ihre Ehefrauen und fangen an, auch zu analysieren, aufzuarbeiten, in aller Offenheit und Ehrlichkeit über diese ihre Beziehung zu sprechen, mit erstaunlichen Resultaten. Und vor allem die Nebenerscheinungen, die Rituale, wenn man so will, sind schön. Sind prima, also das kenne ich ja schon seit einiger Zeit, die Beziehungskerze, die angezündet wird und man sich dann gegenüber sitzt und sie wird erst dann wieder ausgeblasen, wenn die beiden etwas erreicht haben, ohne Stress, ohne Muss, aber einfach, wenn sie vielleicht einmal herzlich miteinander gelacht haben, sich beide an die gleichen Sachen erinnert haben, kleine Sachen, aber doch Sachen der Übereinstimmung. Die Beziehungskerze. Andere legen sich in die Badewanne und dürften erst dann wieder aufstehen, respektive warmes Wasser nachlassen, wenn sie auch etwas gelöst oder aufgelöst haben. Das ist dann eher so, ja, harte Geschichte. Nicht so hart wie vielleicht die Wim Hof-Fans, die sich dann in eine Badewanne nur mit Eiswasser legen. Das soll übrigens wirklich gut sein. Ich bin da von einem ehemaligen Freund und Kollegen, also ehemaligen Kollegen, jetzt noch Freund, hoffe ich. Hi, hi, mein lieber Gary. bei Radio Wien draufgekommen, der schwört drauf. Gut, der ist aber immer schon so ein athletischer Grenzgänger gewesen und höchst interessante Persönlichkeit. Dass eben dieses Baden in eiskaltem Wasser super sein soll. Ja, die Skandinavier wissen schon, was sie machen. Zurück zu unseren Beziehungen, in denen wird jetzt wieder kommuniziert und gesprochen. Und ich hätte gerne von Ihnen allen gewusst, ob das auch bei euch so läuft und wie das denn bei euch so läuft. Was Sie machen, was Sie raten all jenen, die das gleiche Bedürfnis fühlen, das Bedürfnis nach Kommunikation, Bindestrich wir alle, und gerne die ein oder andere rituelle, prozessuelle Hilfeleistung bräuchten. Wie machen Sie es? Ist es die Beziehungskerze? Legen Sie sich ins Eiswasser? Gehen Sie joggen miteinander? Oder ist es doch die Flasche Rotwein? Schreiben Sie mir office@goebel.at oder an goebel.radio und wir werden das zu verwerten wissen. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder und ich sage tschüss. Hier nochmal mein Buchtipp. Wo ist er? Ah ja, hier. Walter Scheidel. Nach dem Krieg sind alle gleich. Ein Buch über die erstaunlichen Übereinstimmungen in postkatastrophalen Zeiten. Auf jeden Fall interessant, weil wir uns ja mittendrin befinden. Zu bestellen bei Thalia. Und ich sage tschüss, Wiedersehen, ciao, ciao. Baba.